The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 6. Februar. Wir schauen kurz nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street. Was ist heute Nacht passiert, Anne?
Hallo Chelsea, hier an der Wall Street merkt man heute richtig, die Luft ist erstmal raus. Über Nacht sind die Futures weiter abgetaucht, gerade bei Tech und Software. Da fragt sich keiner mehr, wie hoch es noch gehen kann, sondern eher, wie viel müssen wir noch abgeben. Besonders spürbar gerade bei Bitcoin. Der Kurs ist in Richtung $60,000 gerutscht. Viele Profis steigen aus, weil sie sehen, das Ding verhält sich eben doch wie ein ganz normales Risikoasset. Erst ging es zusammen mit Tech steil nach oben. Und jetzt, wo alle vorsichtiger werden, dreht es auch genauso bei Bitcoin nach unten. Insofern kann man sagen, keine Panik an der Wall Street, aber deutlich mehr Ernüchterung.
Danke, Anne, für das Update und wir hören uns gleich nochmal. Zwischen Washington und Peking gibt es wieder einen direkten Draht. Das jüngste Telefonat zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping, dem mächtigen Staatspräsidenten von China, ist mehr als nur eine diplomatische Fußnote. Es ist das Ende einer kleinen Eiszeit zwischen den zwei Ländern, nachdem die USA Waffen im Wert von $11 Milliarden an Taiwan geliefert hatten, jenem kleinen Inselstaat, der sich als souveräner Staat sieht, aber den Peking als Teil Chinas betrachtet. Warum das jüngste Telefonat auf eine Entspannung zwischen den USA und China hindeutet, das erklärt Frank Sirin im Gespräch mit meinem Podcast-Kollegen Stefan Lischka. Frank ist Journalist und Buchautor und er lebt seit über 30 Jahren im Reich der Mitte. Er kennt das Land wie kaum ein anderer und schätzt die Lage für uns jetzt ein.
Schönen guten Morgen, Frank Sirin.
Guten Morgen.
Donald Trump und Xi Jinping haben miteinander telefoniert. Laut dem Weißen Haus ging es um den Ukraine-Krieg, um den Iran. Interessant, Herr Sirin, ist die öffentliche Kommentierung danach. Donald Trump bewertet das Gespräch als, Zitat, sehr positiv. Die Chinesen sind da skeptischer. Der US-Präsident habe großen Respekt gezeigt vor dem chinesischen Staatspräsidenten, heißt es. Und Peking hat vor weiteren Einmischungen der USA im Taiwan-Konflikt gewarnt. Was hören Sie daraus aus all dem?
Ja, also es ist schon so, dass auch die Chinesen das positiv gesehen haben und es für sehr wichtig halten, dass die USA und China in einen immer engeren Dialog kommen, nachdem es ja eine Weile gab, wo es nicht so gut gelaufen ist mit dem Dialog. Aber die Chinesen wollen natürlich nochmal deutlich machen, dass es in einem Punkt, in einem wichtigen Punkt eben diese rote Linie gibt. Nämlich, dass Taiwan ein Teil Chinas ist. Trump hat das ja auch nochmal bestätigt in einem Interview mit der New York Times, wo er gesagt hat, Taiwan ist ein Teil Chinas, Xi kann damit machen, was er will, und hat dann hinzugefügt, aber er wäre sehr verärgert, wenn sich der Status quo ändern würde.
It's a source of pride for him. He considers it to be a part of China. And that's up to him what he's going to be doing. But, you know, I've expressed to him that I would be very unhappy if he did that.
Das war einerseits ein Entgegenkommen, aber auch im zweiten Teil des Satzes durchaus ein deutlicher Hinweis darauf, dass man alles erstmal so lassen soll. Und damit können die Chinesen, also damit kann Peking erstmal leben.
Ohne Xi kommt Trump auch in der Ukraine nicht weiter. Ist das seine Erkenntnis als US-Präsident in diesen Tagen?
Naja, er hat mit der Zeit schon gelernt, dass die Chinesen vielleicht eine wichtigere Rolle spielen in diesem Krieg, als er anfangs angenommen hat. Dazu muss man wissen, dass Putin sich ja doch ziemlich verkalkuliert hat, was die Länge des Krieges betrifft, dass es dann die Sanktionen gab und dass die Chinesen diese Sanktionen als Chance genutzt haben, also die Sanktionen des Westens, um, ich sage mal, Putin so eng an sich zu binden, indem sie Gas und Öl kaufen, aber auch seine Finanzthemen regeln, dass er im Grunde keine Luft mehr bekommt und in vielen Fragen durchaus darauf hören muss, was die Chinesen wollen.
Das hat Donald Trump auch erkannt. Er hat sich dementsprechend in seiner Rhetorik gegenüber Peking verändert, hält sich dafür im Gegenzug in Taiwan heraus. Aber wie passt das zusammen mit den amerikanischen Waffenlieferungen an Taiwan?
Naja, man versucht natürlich sozusagen seine Position zu verändern und gleichzeitig zu verhindern, dass das als Schwäche ausgelegt wird. Und das ist eben
als Schwäche des Weißen Hauses.
Als Schwäche des Weißen Hauses oder noch stärker formuliert als Schwäche des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und deswegen dieser Balanceakt, das eine ist ja vor dem anderen passiert, also es wurden erst Waffen geliefert. Darüber haben sich die Chinesen auch sehr geärgert. Und dann ist Trump im Januar dann einen Schritt auf die Chinesen zugekommen, hat das sozusagen
in diesem New York Times Interview.
In diesem New York Times Interview und hat das eben dann ein wenig relativiert und einsortiert und eben deutlich gemacht, dass die Amerikaner jetzt, obwohl sie diese Waffen geliefert haben, kein Interesse haben an einer militärischen Auseinandersetzung mit China um Taiwan.
Die Ukraine, Russland und die USA beraten in Abu Dhabi erneut über das Kriegsende. Aber der wichtigste Player, China, sitzt da dann gar nicht mit am Tisch. Oder doch als stiller Beisitzer.
Vielleicht muss China gar nicht mit am Tisch sitzen, weil Putin durchaus weiß, was sein Spielraum ist und was er machen kann und was er nicht machen kann. Insofern ist es gar nicht nötig, dass die Chinesen dabei sitzen und womöglich werden trotzdem indirekt ihre Interessen dort vertreten.
Frank Sieren, vielen Dank für diese Einordnung.
Gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Lars Feld und Justus Haukap geben im neuen Pioneer Ökonomie Briefing ihre Einschätzung des designierten Fed-Chefs Kevin Warsh zum Besten.
Er stammt im Grunde aus der traditionellen republikanischen Nomenklatur. Er ist kein Trumpist im engeren Sinne. Und ich finde, das ist durchaus positiv zu würdigen.
Anne Schwedt hat neue Berichtszahlen und wir freuen uns für die norwegischen Skispringer bei den Olympischen Winterspielen, die nochmal Glück im Unglück gehabt haben.
Inflation is a choice. Inflation and ensuring price stability was granted to the Federal Reserve by the Congress, most recently in a review of its statutes in the 1970s, so that there would be one agency that would be responsible for prices. No more blaming the other guy.
Inflation ist eine politische Entscheidung. Das sind die Worte des zukünftigen Chefs der US-Notenbank, Kevin Warsh. Die geschehe nicht von alleine, sondern sei gesteuert durch eben die Fed. Diese Personalie sorgt für Aufsehen in der Finanzwelt. Der Mann ist exzellent ausgebildet und als ehemaliger Fed-Governor tief im Thema. Donald Trump hat ihn gesetzt. Und er ist verbandelt mit einem der reichsten Clans Amerikas. Kann die Fed mit ihm ihre Unabhängigkeit bewahren? In unserem Pioneer-Ökonomie-Briefing ordnen Professor Lars Feld und Professor Justus Haukap unter anderem genau diese Frage ein. Die beiden sind zwei der profiliertesten Ökonomen Deutschlands. Sie sprechen wie immer mit unserer Pioneer-Wirtschaftsredakteurin Josie Müller. Einen Auszug aus der aktuellen Folge Feld und Haukap hören wir jetzt.
Kevin Warsh kommt einerseits mit einer erstklassigen Ausbildung als Stanford- und Harvard-Absolvent, ist vor 20 Jahren schon mal ins Board der Fed gewählt worden, hatte im Zuge der Finanzkrise eine Schlüsselrolle als Vermittler zwischen der US-Notenbank und der Wall Street, wurde auch schon als Finanzminister gehandelt, ist aber andererseits auch eng verbandelt mit dem US-Präsidenten als Schwiegersohn des langjährigen Trump-Freunds Ronald Lauder, dem Erbe des milliardenschweren Kosmetikkonzerns Estée Lauder. Herr Feld, was würde das für ein Chef der ja eigentlich unabhängigen Fed vor diesem Hintergrund werden?
Naja, also es ist immer ein bisschen schwierig in dieser Diskussion, in der wir uns im Moment befinden, mit den USA überhaupt noch nüchtern über ein solches Thema zu reden. Alleine die Tatsache, dass er von Donald Trump ernannt worden ist und dass noch irgendeine persönliche Beziehung besteht, heißt ja für einen Großteil der Kommentatoren, nicht zuletzt auch aus unserer Profession hier im deutschsprachigen Raum, auch in Deutschland speziell, dass das gar nichts werden kann. So liest man im Moment im Grunde das, was auf den sozialen Medien abgeht. Und das ist meines Erachtens einfach vom Ansatz her verfehlt. So kann man nicht vorgehen. Ich glaube, wenn man sich mit Kevin Warsh auseinandersetzt, muss man sagen, er war ja schon einmal Mitglied im Federal Reserve Board. Er hat sich dort eher hervorgetan als ein konservativer Zentralbanker. Manche sagen ein Falke. Das wird dann versucht aufzuziselieren im Hinblick auf die damaligen Entscheidungen, weil er sich beim Quantitative Easing auch kritisch geäußert hat. Also der Bilanzvergrößerung durch Anleihekäufe der Fed. Und das alles reicht eigentlich letztlich zur Würdigung von Kevin Warsh nicht aus. Er ist jemand, der hervorragend ausgebildet ist. Er ist jemand, der in den Finanzmärkten zu Hause ist, der dort sehr viel Erfahrung gesammelt hat in seinem beruflichen Leben. Er stammt im Grunde aus der traditionellen republikanischen Nomenklatur. Er ist kein Trumpist im engeren Sinne. Und ich finde, das ist durchaus positiv zu würdigen. Man darf vielleicht auch sagen, wenn man ihn vergleicht mit den alternativen Kandidaten, dann ist er wahrscheinlich der unabhängigere Kandidat im Vergleich zu Kevin Hassett, der ja bereit gewesen ist, alles Mögliche als Wirtschaftsberater von Donald Trump in der Vergangenheit zu rechtfertigen. Schon in der ersten Amtszeit die Zollpolitik, die Außenwirtschaftspolitik von Donald Trump, es war ja noch keine echte Zollpolitik, aber den dann dort schon existierenden Protektionismus zu rechtfertigen. Und er ist es jetzt auch in dieser zweiten Amtszeit seit dem vergangenen Jahr besonders stark gewesen, auch zum Teil mit aus der Luft gegriffenen Argumenten für die Zollpolitik. Insofern darf man Kevin Warsh auch nochmal einen positiven Vermerk machen. Das Problem ist nun mal, dass Donald Trump im Grunde schon mit den Attacken, die er bisher gegen Jay Powell geführt hat, die Unabhängigkeit der Federal Reserve beschädigt hat. Und hier zielt jetzt zumindest ein Senator, ein republikanischer Senator drauf ab, der zur Bedingung seiner Zustimmung macht, dass die Ermittlungen gegen Jay Powell von Seiten des Justizministeriums eingestellt werden. Er zumindest nicht zustimmt, solange sie noch am Laufen sind. Wie sehr Kevin Warsh in dem Umfeld Entscheidungen unabhängig vorbereiten kann, es müssen ja noch andere zustimmen, das ist dabei dann unklar, einfach weil es diese Attacken gegeben hat. Unabhängigkeit wird ja auch dann beeinträchtigt, wenn man meint, man müsse im Hinblick auf das, was der Präsident will, besonders konservativ sein. Das gibt also einerseits das zu gefällige Verhalten, andererseits das zu strenge Verhalten, um sich abzugrenzen. Beides ist nicht positiv einzuschätzen. Und von daher werden wir das nicht ausräumen können, wenn wir jetzt den nächsten, also nachdem er dann tatsächlich auch installiert ist als Nachfolger von Jay Powell, seine geldpolitischen Entscheidungen für die Fed vorbereitet. Also das wird ausgesprochen schwierig werden, das zu verhindern.
Ja, den letzten Punkt, Lars, den würde ich nicht ganz so kritisch sehen. Das ist ja richtig, dass bei jedem, ganz egal, wer das jetzt wird, man sich immer fragen wird, sozusagen, macht er das jetzt trotz oder wegen Donald Trump? Aber das würde ich sagen, ist von Walsh unabhängig. Also es ist eigentlich völlig egal, wer jetzt kommen würde, weil die Frage wird immer da sein. Das ist jetzt unlösbar, das Problem, würde ich sagen, und kann durch, ganz egal, wer nominiert wird, nicht behoben werden. Von daher würde ich das jetzt sagen, dass das ist jetzt so die Welt, in der man in den USA zumindest oder wir alle zusammen leben müssen. Ansonsten hatte ich so ein bisschen befürchtet, dass es noch schlimmer hätte kommen können bei der Nominierung. Was so ein bisschen beruhigend war, es gab ja doch schon eine Reihe von Republikanern, die vorher auch schon signalisiert haben, dass sie jetzt nicht jedem X-Beliebigen zustimmen würden. Und letztendlich kann Donald Trump den Chairman ja auch nicht völlig alleine ernennen, sozusagen. Er braucht ja die Zustimmung des Senats. Und es sind ja jetzt nicht alle Republikaner verrückt. Ja, um das mal so zu sagen. Von daher musste er sicherlich auch jemanden präsentieren, der irgendwie vorzeigbar ist. Und jetzt hat er jemanden, der hat auch eine Erfahrung. Also die fachliche Kompetenz kann man dem jetzt nicht absprechen. Also ich hätte mir auch sonst wen vorstellen können, den er nominiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er es getan hätte. Ja, aber da das Gott sei Dank doch der Zustimmung bedarf, ist das eben nicht passiert. Und jetzt wird man sehen, was denn passiert, wenn er dann erstmal Chairman ist. Du hast es ja auch schon darauf hingewiesen. Das heißt, es ist ja nicht, der kann auch nicht völlig alleine entscheiden. Dann ist natürlich schon eine mächtige Position, aber allein ist er auch nicht. Und letztendlich hat er dann ja doch eine gewisse Unabhängigkeit. Also Donald Trump kann ihn dann nicht einfach nach 3 Monaten wieder abberufen, weil er sagte, du hast mir doch eine Zinssenkung versprochen. Die ist jetzt nicht gekommen und so weiter. Das wissen wir ja. Die Leute, die überlegen sich dann vielleicht auch, ich habe jetzt ein sozusagen Amt und fühle mich dem Präsidenten dann nicht mehr so verpflichtet, wie er sich das vielleicht wünscht. Da werden wir mal sehen. Ich hatte zwischenzeitlich darüber spekuliert und hatte gesagt, Paul muss ja nicht zwangsläufig eigentlich aus dem Federal Reserve Board ausscheiden. Ja, das war zwar bisher so ein bisschen Usus, dass wenn man nicht mehr Chairman ist, auch aus dem Board ausscheidet. Aber es ist nicht zwangsläufig so eigentlich, dass das muss. Ich hätte mir fast vorstellen können, dass er sagt, ist mir doch egal, ich mache jetzt einfach weiter. Ja.
Aber müsste ein Trump das nicht zu verhindern wissen, wenn sich Paul das wirklich erlauben würde?
Ich glaube auch nicht, dass es so kommen wird.
Ja, aber da muss man abwarten. Also zunächst einmal, Justus, ich sehe das genauso wie du. Wir haben gar keinen Widerspruch dahingehend. Ich habe mich vielleicht unklar ausgedrückt, aber egal wen Donald Trump berufen hätte, die Frage der Unabhängigkeit steht immer im Raum, weil er vorher diese Attacken geführt hat. Es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, den hat Tyler Cowen stark gemacht. Er sagt, im Grunde ist die Unabhängigkeit der Federal Reserve schon dadurch beeinträchtigt, dass über die vergangenen Jahre hindurch, also auch unabhängig von der Couleur des Präsidenten, eine Finanzpolitik betrieben worden ist, die nicht tragfähig ist, die nicht solide ist. Und am Ende dazu führt, dass im Grunde, wenn man keinen echten Default hinlegen will, und das wäre für die Finanzmärkte weltweit der Super-GAU, dass man dann damit rechnen muss, dass die Inflation in den USA weiter steigt oder dass die Federal Reserve das auch ein Stück weit zulässt, weil sich ansonsten diese hohen Staatsdefizite und diese dann über die Zeit damit kumulierende hohe Staatsverschuldung nicht finanzieren lässt. Also er sagt im Grunde, fiskalische Dominanz, das kann man einerseits versuchen, im Hinblick auf die tatsächliche politische Einflussnahme herauszufinden. Aber am Ende entsteht sie notwendigerweise dadurch, dass die Fiskalpolitik nicht tragfähig ist. Und das spricht das an, was John Cochrane mit seiner Fiscal Theory of the Price Level, also der fiskalischen Theorie des Preisniveaus, einfach wörtlich übersetzt. Aber dahinter steht die Vorstellung, dass letztlich das Preisniveau mitbestimmt wird durch die Fiskalpolitik, vor allen Dingen durch die Erwartungen, die die Finanzmarktteilnehmer dahingehend bilden. Und dadurch haben wir eben die Problematik schon von vornherein. Und ob Jay Powell bleibt oder nicht, ist dann eine andere Frage. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er es trotzdem macht. Und es wird nicht so einfach sein für Donald Trump, ihn dann als einfaches Mitglied des Board zu entfernen. Also ich bin alles in allem mit Kevin Warsh jetzt nicht so unglücklich, wie das manche unserer Kolleginnen und Kollegen sind, Justus. Es hätte schlimmer kommen können. Schlimmer geht immer. Und das ist dieses Mal nicht ganz so schlimm.
Neben den Neuerungen bei der Fed ging es auch um die EU und ihren Versuch, neue Handelsabkommen abzuschließen. Und es ging um die Entwicklung des Dollars und wie die sich auf die deutsche Exportindustrie auswirkt. Die ganze Folge gibt es für Pioneers. Den Link finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da geht die Berichtssaison weiter und Anne Schwedt in New York kennt die Zahlen, zum Beispiel die von Shell.
Ja, die Zahlen sehen auf den ersten Blick echt mau aus. Der Ölkonzern hat im Schlussquartal den schwächsten Gewinn seit fast 5 Jahren gemeldet. Unter anderem wegen niedriger Ölpreise und steuerlicher Gegenwinde. Und auch fürs Gesamtjahr liegt der Profit deutlich unter dem Vorjahr. Spannend ist aber, wie Shell damit umgeht. Statt wie manche Konkurrenten den Gürtel bei den Aktionären enger zu schnallen, drehen sie die Dividende nochmal leicht nach oben und legen ein neues Aktienrückkaufprogramm über 3,5 Milliarden Dollar auf. Das heißt, operativ ist der Gegenwind da, aber an der Börse soll weiter das Signal ankommen, wir stehen zu hohen Ausschüttungen, auch wenn für die Branche insgesamt eher eine raue Berichtssaison erwartet wird. Die Aktie fiel trotzdem um 3,4%.
Und Amazon hat sich in die Bücher schauen lassen. Kann der Konzern weiter mithalten in Sachen KI, Anne?
Also an der Börse wird Amazon heute für seine KI-Ambitionen abgestraft. Aber genau dahinter steckt die eigentliche Story. Der Konzern will in diesem Jahr rund 200 Milliarden Dollar investieren. Vor allem in Rechenzentren, eigene Chips und die Cloud-Infrastruktur. Also genau die Basis, auf der KI-Anwendungen laufen. Das Problem aus Sicht der Anleger ist aber, der Gewinn lag minimal unter den Erwartungen. Die Ausgaben schießen nach oben und gleichzeitig wachsen die Cloud-Umsätze nur in Anführungsstrichen um 24%, während Microsoft und Google im KI-Hype gerade noch schneller zulegen. Kurz gesagt also, mitspielen kann Amazon im KI-Rennen auf jeden Fall. Die Frage ist eher, ob dieser gigantische Investitionsschub sich schnell genug in Gewinnen auszahlt. Daran zweifelt der Markt im Moment mit einem dicken Aktienminus von nachbörslich fast 12%.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Na, dass auch Diebe manchmal das schlechte Gewissen plagt. Am Mittwoch ist im Skiclub Willingen in Nordhessen ein großes Paket angekommen. Darin enthalten Skihelme, Skibrillen und Skijacken. Für einen Skiclub also eine völlig normale Lieferung, könnte man meinen. Aber weit gefehlt, denn das Paket enthält Diebesgut. Die zurückgeschickte Skiausrüstung gehört zwei norwegischen Skispringern, die in Hessen am World Cup im Skispringen teilgenommen haben. Vor gut einer Woche wurde ihnen in einem unbeobachteten Moment ihr Equipment eiskalt aus der Garderobe geklaut. Die Diebe wurden sogar gefilmt, aber identifizieren konnte man sie nicht. Der Frust war groß, denn professionelles Skispring-Equipment ist teuer. Allein die Helme sind für jeden Springer individuell designt. Insbesondere das Timing des Diebstahls ließ die Athleten und ihr Team zittern. Die Olympischen Winterspiele stehen ja direkt vor der Tür. Für die Generalprobe mussten sich die Norweger also alles, was sie an Ausrüstung gebraucht haben, ausleihen. Zum Glück sind die Sportler jetzt wieder mit ihren Helmen, Brillen und Jacken vereint. Und das noch rechtzeitig. Auf die Schanze müssen die beiden Norweger nämlich erst in 3 Tagen. Die offizielle Eröffnungszeremonie der Winterspiele findet aber schon heute Abend im San Siro Stadion in Mailand statt. Das olympische Feuer wird also bald wieder leuchten. Und eine Erleuchtung, die hatten wohl auch die Diebe. Entweder eine der moralischen Art oder einfach die Erkenntnis, dass der Verkauf von individuell designten Skihelmen vielleicht doch etwas auffällig ist. Und vielleicht ist das die eigentliche Botschaft. Lass dich von nichts aus dem Tritt bringen. Nicht von Ärger, nicht von Störungen, nicht von dem, was dich kurz aufhält. Die Ausrüstung ist zurück, der Fokus auch. Jetzt zählt nur noch der Absprung. Ich wünsche Ihnen einen kämpferischen Start in diesen Freitag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier Alev Doğan mit der Samstags-Edition des Pioneer Briefing Podcasts. Same time, same place. Walking away from you.